Was sagt ein Kranich zur Begrüßung? Ist es A, naja, naja, B, krex, krex, C, bubu, bubu oder D, gruß, gruß?
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen, liebe Vogelfans, zurück bei Reingezwitschert. Schön, dass ihr wieder zu uns gefunden habt, zu einer neuen Episode mit Fabian, der mir gegenüber sitzt.
Hallo.
Und das bin mir, ich. Martin.
Ja, ich freue mich. Ich bin auch immer in guter Stimmung, wenn das Intro so kommt, dann wird
oder
Martin immer so mit und dann kommt diese Ding und na schön. Willkommen zur Folge Nummer 61.
61, ja. Ich habe diesmal keinen Vogelfakt mitgebracht. Du
ich
zufällig?
Habe einen vorbereitet. Folge 61 ist die Ländervorwahl von Australien.
Oh.
Australien beherbergt ca. 830 Vogelarten, darunter 55 Papageienarten. Circa 350 von diesen sind mehr oder weniger endemisch. Also wenn man noch Neuguinea, Neuseeland so ein bisschen mit reinnimmt als naturgeografische Zone. Was schätzt du, wie viele Schlangen?
Viele. 70?
140, das
wow.
Doppelte. Und ca. 66 sind ziemlich giftig.
Mhm.
Die meisten Todesfälle, interessanterweise, ich will ja nicht die interessante Zahl hier ausufern lassen, aber das habe ich rausgesucht. Die meisten Todesfälle sind durch welches Tier, was denkst du?
Funnel-Web-Spider, die Trichternetspinne?
Pferde.
Pferde.
Ach, 172 guck. Todesfälle in 17 Jahren, vor allem vom Pferd gefallen. Schlangen 37 zum Vergleich und Haie 27. Kängurus 37.
Ne, wir ufern nicht aus, nein, nein.
Nein, also genauso viele durch Kängurus wie durch Schlangen.
Ach, verrückt, ja, aber die können schon echt fierce sein, diese Kängurus, ja.
Boxen, ja. Okay, zurück zum Thema.
Zurück zum Thema. An der Stelle übrigens noch einen kleinen Shoutout an die NAJU-Gruppe in Emsbüren.
Ja.
Ihr habt so ein ganz tolles kleines Wahlvideo gemacht für die Vogelwahl. Und zwar mit dem Rap-Song des Rebhuhns.
Das war richtig süß. Also schaut euch das gerne an bei dem Instagram-Kanal der NAJU Emsbüren. Fanden wir richtig, richtig schön. Ich hoffe, ihr habt auch die letzte Folge über den Birding-Slang genossen und seid jetzt alle Twitcher und Ticker. Und damit starten wir in das Thema für heute. Das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Wir haben ja Oktober und der Oktober ist natürlich der Zugvogelmonat. Und wer ist der Zugvogel für alle neben dem Storch? Der Martin Sachs. Sag du es bitte.
Gruß, Gruß an alle ziehenden Vögel. Natürlich der Kranich.
Witziger Wortwitz. Der Kranich. Und darum soll es heute gehen, mit besonderem Fokus auf das Zugverhalten, mit Beobachtungstipps, mit bestimmt irgendwelchen kleinen Funfacts, die ihr noch nicht wusstet über diese Art. Aber bevor wir das tun, wie immer die Einsendung. Martin, liest du mal vor, da kam nämlich was von Claudia per E-Mail.
Genau, es geht um Amselgesänge und Claudia schreibt, interessant fand ich, dass Amseln in deutschen Städten Scootertöne nachmachen. Da hatten wir ja vor allem Fabian drüber berichtet. Ich habe im Dorf in der Nähe von Zürich, wo ich wohne, schon Amseln gehört, die Alarmanlagen von Autos nachgemacht haben. Habt ihr das auch schon gehört? Beste Grüße aus der Schweiz.
Ja, vielen Dank für die Einsendung und freut uns sehr, dass auch Post aus der Schweiz kommt. Ja, die Scooter-Amseln, die haben wir schon ein paar Mal thematisiert, dass die Geräusche von diesen E-Scootern nachgemacht werden von Amseln. Und das, da haben wir so ein bisschen aufgerufen, sendet uns, falls ihr das auch gehört habt von Amseln. Und da kam ganz, ganz viel zurück. Nochmal auch Dank an all diese Personen. Und Claudia, ja, das kommt vor, Amseln. Es gibt auch Videos, wie sie Alarmanlagen oder Weckergeräusche nachmachen, wie sie Polizei oder Feuerwehr sie reden. Da gab es auch dieses Jahr noch einen Fall in England, wo die Polizei auch ausgerückt ist. Also das kommt regelmäßig vor und das scheint irgendwie in der Tonhöhe zu sein, die Amseln ganz gut finden und ganz gerne einbauen. Genauso, und da möchte ich direkt zu einer zweiten zuhörenden Frage überleiten, weil die so gut passt, von Michel. Und die kam per Mail.
Und Michel schreibt, erst einmal vielen Dank für den interessanten, abwechslungsreichen und unterhaltsamen Podcast. Danke. Das wollen wir natürlich nicht vorenthalten, dieses Lob. Ja, leider kann ich keine Scooter-Amsel beisteuern, aber dafür eine melodische Imitation des Piepens beim Verriegeln unseres Autos. Okay, unser Auto macht ein absolut nervtötendes Geräusch beim Verriegeln. Irgendwann habe ich das Geräusch aus anderen Richtungen als unserem Parkplatz gehört und mich gewundert. Das Modell und Marke fährt niemand sonst im Dorf. Auch schon mal interessant, dass man das sagen kann. Erst recht, als unser Auto mehrere Wochen zur Reparatur war und das Geräusch trotzdem da war. Doch dann ist mir euer Podcast eingefallen mit den Amseln, die Scooter imitieren. Und siehe da, dann hatten wir den Übeltäter. Auf Nachbarsdach prominent sitzend hat die Amsel das nervige Autogeräusch in den sonst sehr schönen Gesang eingebaut. Ich bin gespannt auf das nächste Jahr, ob das Geräusch erhalten bleibt. Ich freue mich auf eine weitere Folge.
Ja, die wollte ich mit reinnehmen. Du kannst es ja noch gar nicht, weil ich das richtig cool fand. Also er hat auch selbst das Autogeräusch als total nervtötend beim Aufschließen empfunden. Und dann kam es irgendwie ständig und auch als das Auto weg war und dann hat sich die Amsel herausgestellt. Fand ich total lustig. Ich habe ihn auch angeschrieben, ob es davon Tonaufnahmen gibt. Das gibt es leider nicht. Aber vielleicht dann im nächsten Frühjahr, wenn die Amsel wieder da brüten sollte und dann dieses Geräusch kommt. Bin ich sehr gespannt. Fand ich eine total coole News. Vielen Dank für diese schönen Einsendungen.
Die Vogel-News.
Ja, wir haben euch auch eine Vogel-News mitgebracht, die euch Fabian heute vorstellen wird, der sich gerade noch auszieht, aber jetzt fertig ist.
So, jetzt sitze ich hier nackig im Studio.
Nein, ausnahmsweise nicht. Ich lese mal deine Schlagzeile vor. Antifaschistische Vögel, Singvögel im Widerstand. Ich bin gespannt.
Die fand ich sehr, sehr cool und ich dachte, ich mache so ein bisschen Amsel Einleitung und Überleitung und News, weil hier geht es wieder um die Amsel. Und zwar hat man sich ihre Gesangsqualitäten, diese Imitation, zunutze gemacht und das für ein Kunstprojekt eingebaut. Und zwar hat der Frankfurter Künstler Dennis Siering in Karlsruhe eine Installation angebracht, wo er antifaschistische Protestsongs abgespielt hat. Das lief dann irgendwie immer morgens und abends und sollte so Amseln und Co. zu gefiederten Widerstandssängern machen. Fand ich sehr, sehr interessant. Und also täglich werden die beschallt durch so eine solarbetriebene Musikanlage. Und es gibt sozusagen so ein Antifa-Best-of an Songs. Und wir sind gespannt. Und so hat auch die Taz berichtet mit den Singvögeln im Widerstand, ob im nächsten Jahr dann etwa Bella Ciao-Amseln zu hören sind oder vielleicht sogar jetzt im Winterquartier in Italien. Wir sind gespannt. Lies dazu gerne mal den Taz-Artikel. Wir haben euch den verlinkt. Ein interessantes Kunstprojekt.
Also man weiß noch nicht, ob das gefruchtet hat.
Das weiß man noch nicht. Mhm. Soweit ich weiß, mein Stand. Mehr dazu findet ihr wie immer unter den Shownotes.
Thema der Woche.
Heute geht es um den Vogelzug, genauer den Kranich. Wir haben ja schon einige Folgen auch zum Vogelzug gemacht. Hier mal ein kleines Recap und ein Verweis auf bisherige Folgen, zum Beispiel die Folge 12, Vogelzug, Bon Voyage. Da ging es darum, warum ziehen Vögel, was für Zugstrategien gibt es, was für wichtige neue Forschungsergebnisse zum Vogelzug gibt es. Da war ja auch dein Bruderherz, der Timo Karwinkel, zu hören, ja, genau. Ne, als O-Ton. Genau, zum Thema Orientierung, das ist ja auch super spannend. Also wenn ihr dazu was erfahren wollt, dann skippt mal zu Folge 12. Nicht skippen, nach dieser Folge gerne.
Und Folge 36, Vogelzug 2.0, Flugmodus an. Da ging es auch um den Vogelzug und zwar so ein bisschen den Verstehen. Also warum ziehen Vögel, wann, welcher zieht zuerst, welcher ist später, welche Strategien. Und auch Praxistipps, wie unterscheide ich große Arten von tagziehenden Arten, Gänse, Kraniche, Störche im Flug. Also ich sag nur, Lügen und Gänse haben kurze Beine. Und wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut doch in die Folge 36.
Ja, und der Kranich ist, glaube ich, also ich weiß nicht. Mir geht es so, wenn ich den Gesang höre oder dieses Duett, dann geht mir das Herz auf. Und eigentlich habe ich dann eher Frühlingsgefühle, muss ich gestehen. Also es passt nicht ganz so in den Herbst, aber da hört man sie ja auch trompeten.
Ich finde, das ist so ein Herbstsymbol und auch so ein Vogelzug. Jetzt geht's los an so einem klaren Oktobertag. Unglaublich schön. Und da werden wir euch heute ein bisschen berichten, wie das funktioniert beim Kranich, wann die ziehen, warum und gibt es da auch vielleicht Veränderungen im Laufe der Klimakrise? Vielleicht schon. Das wollen wir euch heute berichten. Aber es gibt ein kleines Spiel auch für Martin. Und da lernt ihr bestimmt den ein oder anderen Kranich-Funfact.
Ach, guck.
Aber das gibt's nach unserer Werbung.
Jetzt kommt Werbung.
Ja, wenn sich Millionen Vögel auf den Weg machen, über Kontinente hinweg, mit erstaunlicher Präzision, also nicht nur zum gleichen Nest kehren sie zurück, sondern auch zum selben Baum in Afrika beispielsweise und das ganz ohne Navi, dann ist das nicht nur ein Naturwunder, sondern auch ein kleiner Reminder, eine kleine Erinnerung, dass Mobilität Energie braucht und die sollte möglichst sauber sein. Denn während Kraniche und andere Zugvögel mit Muskelkraft und Thermik unterwegs sind, hängen wir Menschen noch ziemlich viel am fossilen Tropf, also an Kohle, Gas, etc. Und es gibt Alternativen und da kommt unser heutiger Werbepartner ins Spiel.
Das ist nämlich Deutschlands erster bundesweit aktiver Ökostromanbieter Naturstrom. Der wurde gegründet von Menschen aus Umweltverbänden selbst, darunter auch welche aus dem NABU. Und uns verbindet seit Jahren eigentlich eine gemeinsame Partnerschaft und das Ziel, eine lebenswerte Zukunft zu schaffen und zu sichern. Und die Energiewende wird hier nicht nur gedacht, sondern auch gemacht. Und das ist natürlich der Schlüssel zum Schutz unserer Umwelt.
Außerdem engagiert sich Naturstrom auch für Naturschutzprojekte, die von den Erlösen bezahlt werden, beispielsweise ein Solarpark in Nochten in Sachsen. Es gibt Kartierungen, was hat das für einen Einfluss, vorher, nachher, Heckenpflanzungen, die Maat wird angepasst. Also da ist Naturstrom aktiv und auch zusammen mit NABU-Ortsgruppen, wie beispielsweise Weißwasser, macht sie zusammen Projekte.
Ja, Naturstrom steht für 100% Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser, direkt aus Deutschland. Und mit jedem Wechsel bedeutet das eigentlich automatisch auch weniger fossile Kraftwerke und damit weniger CO2-Ausstoß. Und ganz wichtig, auch im Tarif enthalten ist ein fester Förderbetrag für neue Anlagen. Naturstrom baut also selbst aus und handelt nicht nur mit grünem Strom. Und ganz wichtig auch, monatlich könnt ihr euren Tarif auch kündigen, wenn ihr das wollt.
Wenn ihr das machen möchtet, dann könnt ihr das sehr schnell machen. Also es sind wenigen Minuten erledigt. Ihr habt sogar 30 Euro Startguthaben pro Vertrag. Und Naturstrom übernimmt alle Formalitäten, auch die Kündigung eures bisherigen Anbieters. Und ich finde, das ist eine Sache, die ich selbst auch zu Hause gemacht habe vor einigen Jahren, weil ich möchte die Natur unterstützen und dann auch mit gutem Gewissen Ökostrom oder sogar lokalen Ökostrom beziehen. Wenn ihr das auch möchtet, dann schaut doch vorbei unter naturstrom.de/reingezwitschert.
Ende der Werbung.
Und damit kommen wir zu unserem kleinen Spiel, Martin. Juhu. Bist du bereit?
Immer doch.
Das natürlich auch schon viel mit dem Thema zu tun hat. Und zwar gibt es ein kleines Quiz mal wieder für dich, Martin. Und es ertönen gewisse Songs, wenn du was richtig sagst oder was Falsches. Ja. Also bei einer richtigen Antwort hören wir unseren geliebten Wüstengimpel. Und bei einer falschen Antwort, weißt du noch, was es da gab damals im Quiz?
Albatros?
Nee, den Großtrappen-Käsack.
Ach so.
Sound. Diesen.
Ja, stimmt. Ich dachte damals schon, es wäre der Albatros, sowas. Okay, ich bin bereit.
Dann starten wir doch mit Frage 1. Was sagt ein Kranich zur Begrüßung? Ist es A, naja, naja, B, krecks, krecks, C, bubo, bubo oder D, Gruß, Gruß? Du hast den Gag selbst
schon vorweggenommen. Da habe ich den schon vorweg.
Ja, genau. Total blöd.
Es ist natürlich Gruß, Gruß, weil das ist der wissenschaftliche Name des Kranichs.
So, genau richtig. Naja, naja, ist die Brillenschlange bzw. indische Kobra.
Wie nennst du mich?
Ich sag's extra, indische Kobra ist sie auch. Krecks, Krecks ist der Wachtelkönig und Bubo, Bubo, Martin, das weißt du bestimmt auch.
Das ist der Uhu.
Richtig. So, Gruß, Gruß, der Kranich kommt von dem lautmalerisch, von dem Ruf. Interessanterweise bei dem deutschen Begriff auch. Also das ist auch von dem Ruf lautmalerisch abgeleitet, Kranich. Und auch cool. Kennst du irgendwelche Wörter, die verwandt sind mit dem Begriff Kranich?
Kranich mir nicht vorstellen.
Nimm dich da mal raus.
Nimm dich da mal raus.
Ich dachte, das wäre ein Witz wegen Kran. Ich.
Ach so.
Kran. Also Kran ist ein Wort, das tatsächlich von dem Kranich kommt.
Wirklich?
Ich zitiere den Duden, ja, habe ich mich auch gewundert. Ähnlichkeit der Hefevorrichtung mit dem Hals eines Kranichs. Zu Mittelhochdeutsch Krane. Und auch die englischen Wörter Pedigree oder Cranberry haben was mit dem Kranich zu tun. Cranberry kann man sich vielleicht denken, frisst er gerne, die Moosbeere. Und Pedigree heißt tatsächlich, kommt vom Französischen und heißt Pierre de Grou, also Kranichfuß. Weil der Stammbaum, Pedigree bedeutet Stammbaum auf Englisch, aussieht so ein bisschen wie ein Kranichfuß.
Jetzt fällt es mir auch auf, Crane im Englischen ist ja auch für den Vogel wie auch für das Gerät.
So, jetzt wird ein Schuh
los. Ja.
Okay, Frage Nummer 2. Mit welchem dieser Vögel hegt der Kranich die engste Verwandtschaft? Ist es A, der Weißstorch, B, der Graureiher, C, das Blässhuhn oder D, die Graugans? Ich wiederhole, bevor Martin jetzt schon gierig hier ins Mikrofon brüllen will, mit welchem die höchste Verwandtschaft? Ist es Weißstorch, Graureiher, Blässhuhn oder die Graugans?
Ja, man könnte natürlich annehmen, aufgrund des Habitus, also der äußeren Gestalt, dass der Kranich mit dem Storch oder mit dem Reiher nah verwandt ist. Natürlich sind es Vögel, sie sind also dahingehend schon verwandt. Ja, die Gans würde ich natürlich sagen, eher nicht. Die sehen doch verschieden aus. Aber es sind natürlich die Rallen. Also sie gehören, also die Rallen wie auch der Kranich zu den Rallenartigen. Und deswegen würde ich das Blässhuhn eintippen. Auch wenn das natürlich Huhn heißt, aber es ist ja technisch gesehen eine Ralle.
So ist es richtig. Blässhuhn ist ein Gruiformes, also ein Kranichvogel. Wohingegen die Graugans ein Entenvogel, ein Anseriformes ist, der Reiher ein Pelikaniformes, genau wie Pelikan und Löffler, also ein Pelikanverwandter, und der Weißstorch ein Zikoniformes, ein Storch. Früher Schreitvogel, aber das ist überholt. Richtig, weiter geht's. Und wer ist direkt der nächste Verwandte der Kranichfamilie? Ist es A, der Pumpkin, B, der Limpkin, C, der Wimpkin oder D, Softskin? Also, ich wiederhole, nächster Verwandter des Kranichs, also das sogenannte Schwestertaxon im Stammbaum, im Pedigree. Ist es der Pumpkin, der Limpkin, der Wimpkin oder die Softskin?
Okay, also Softskin haben wir alle gerne, glaube ich, aber der ist es oder die ist es nicht. Das erste Pumpkin, also der Kürbis, wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Nee. Ich habe ein Bild im Kopf, ich glaube, es ist eine Art aus Südamerika, die dort auch in Feuchtgebieten lebt und so wie so eine Mischung aus Ralle und Kranich aussieht.
Ja!
Ich weiß aber gerade nicht, ob der Wimpkin oder Limpkin heißt. Ich glaube, es war zwei, Limpkin.
Yay! Korrekt. Wimpkin ist nur ausgedacht. Wimp heißt Weichei auf Englisch. Und Limpkin ist tatsächlich Rallenkranich, also die Mischung aus Ralle und Kranich quasi. Die lebt in Mittel- und Südamerika. Ich habe sie da zum Beispiel in Honduras gesehen. Mit Schneckenbussarden hat er zusammen Apfelschnecken gefressen. Das war sehr schön.
Das klingt okay. Gemütlich.
Sehr schön. Frage Nummer 4. Wie viele Kranicharten gibt es weltweit? Also wer in der Familie der Kraniche?
Du machst ja Vorschläge.
Kannst du auch einfach so.
Ich hätte es gesagt 10 bis 12.
Ich sag mal A, 8, B, 15, C, 22 oder D, 25.
Also ich würde 15 einloggen, weil es am dichtesten bei 12 ist.
Yay. Wieder richtig. Also 15, davon sind tatsächlich 11 in einer Gefährdungsstufe eingeordnet. Kannst du ein paar nennen?
Jungfernkranich, Kanadakranich, Mandschurenkranich, Schwarzhalskranich, also da gibt es echt viele. Klunkerkranich, Brolgerkranich, ich weiß gar nicht, wie der heißt, in Australien und Neuguinea, Saruskranich, also es gibt schon einige.
Guck mal, das war 8. Schreikranich wäre noch dabei, Paradieskranich, Mönchskranich.
Mhm.
Und natürlich die afrikanischen Arten.
Ah ja, die zwei Kronenkraniche, das stimmt.
Sehr gut, Martin. Welche anatomische Besonderheit? Kannst du noch, Martin? Kannst du noch?
Gerade so.
Nummer 5. Welche anatomische Besonderheit haben die echten Kraniche? Die Kronenkraniche übrigens nicht. Die gehören nämlich nicht zu den echten Kranichen. Ist es A, eine gewundene Luftröhre? B, ein Temperatursensor im Schnabel? C, 5 Zehen? Oder D, eine sternförmige Leber? Ich wiederhole nochmal. Welche anatomische Besonderheit haben die echten Kraniche? Eine gewundene Luftröhre, ein Temperatursensor am Schnabel, 5 Zehen oder eine sternförmige Leber?
Also, weil du die Verwandtschaftsunterschiede so herausgekehrt hast zwischen Kronenkranichen und den echten Kranichen, vermute ich mal, hat es was mit den Zehen zu tun, weil ich erst kürzlich gelernt habe, dass die Kronenkraniche nämlich eine Greifzehe haben und damit zum Beispiel auch auf Bäumen stehen können, was die klassischen Kraniche nicht können. Oh nein.
Ich muss das nochmal nachgucken. Ich hatte es nur einfach so mir ausgedacht. Okay. Nein, 15 werden sie auch nicht haben. Aber richtig wäre gewesen, die gewundene Luftröhre.
Ach.
Und zwar ist das ein teils im Brustbein aufgerollte Luftröhre, die bis 1,30 Meter lang ist. Also das macht so eine Art, wie so eine Art Knoten quasi am Brust, an der Brust. Und hat den Effekt, dass sie sehr weit tragend, also es ist ein großer Resonanzkörper, sie können sehr weit tragend rufen. Wer es beispielsweise auch hat, ist der Singschwan oder der Trompeterschwan oder die Großtrappe, die wir dann auch freundlicherweise gerade gehört haben. Mhm. Also diese gewundene Luftröhre, das haben die echten Kraniche und die Kronkraniche nicht. Die rufen auch nicht so extrem laut und weit, wie das die anderen Kraniche tun.
Cool.
Okay, so einen habe ich noch und zwar Frage Nummer 6. Welcher Superlativ liegt innerhalb der Kranichfamilie? Ist das A, die längste Schmuckfeder, B, die dicksten Fersen, C, der größte flugfähige Vogel oder D, die höchste Flughöhe? Also ich wiederhole nochmal, Welcher Superlativ liegt innerhalb der Kranichfamilie? A. Längste Schmuckfeder, B. Dickste Fersen, C. Größter flugfähiger Vogel oder D. Die höchste Flughöhe?
Also ich würde sagen, A bis C passt nicht. Da gibt es jeweils andere Vogelarten, die da super... Also
können wir ja mal durchgehen. Längste Schmuckfedern.
Hat wahrscheinlich der Argusfasan.
Argusfasan und V, ja.
Was war zwei? Die dickste Ferse, wahrscheinlich der Strauß oder irgendein Laufvogel.
Auch korrekt.
Was war das dritte?
Größter flugfähiger Vogel.
Achso, das hatten wir ja auch schon mal. Dürfte die Großtrappe sein oder irgendwas Verwandtes, Trappiges.
Wir reden bei der Großtrappe von der schwersten.
Ah ja, achso, die größte. Dann der Albatros, der Wanderalbatros. Oder? Mit der
größte Flügelspannweite.
Na gut, dann der Kondor, der Andenkondor.
Ist der denn größer als... Okay, du musst was einloggen, bevor ich das...
Okay, also ich sage, tatsächlich. Ja doch, jetzt wo du es sagst, stimmt, der Kranich ist doch der größte. Ja, also was die Körperhöhe angeht, also vom Zeh bis zum Kopf, Scheitel. Ja, richtig, dann ist es der Kranich, also Zeh.
Okay. Da kriegst du nochmal den Gipfel.
Danke für den Tipp.
Ja, also wir reden hier von Körperhöhe und da ist tatsächlich der Saruskranich mit 1,70 Meter der höchste flugfähige Vogel. Noch größer wäre der Strauß, aber ne, ihr wisst, der fliegt nicht so weit. Also gar nicht.
Der fliegt auf die Nase.
Auf die Nase, auf den Schnabel. Der kleinste Kranich im Vergleich ist nur 90 Zentimeter hoch.
Ja, das also der Jungfernkranich.
Ne? Richtig.
Ja.
Martin, du hast dich ja richtig eingearbeitet.
Ja, naja, das ist das also ein bisschen einfach. Was bleibt da doch hängen.
Und eine Spannweite von bis zu 2,80 Meter. Höchste Flughöhe, by the way, wäre der Sperbergeier gewesen mit fast 11.000 Metern. Da kollidierte er nämlich 1973 mit einem Flugzeug über der Elfenbeinküste. So. Aber der Jungfernkranich kann man an der Stelle nochmal erwähnen. Der fliegt auch ziemlich hoch. Der fliegt nämlich sogar über den Himalaya. Also fliegt teilweise über 5000 Meter. Also er fliegt jetzt nicht besonders, denkt sich nicht, ja, ich fliege jetzt mal
über
den
Everest.
Mount Everest.
Sondern
das nicht, aber das Gebirge ist extrem hoch und über 5000 Meter
genau,
fliegt er auch.
Der zieht nämlich, glaube ich, zum Überwintern nach Indien, ne? Vom Hochplateau.
So ist es. Und damit beenden wir das Quiz, Martin. Gut gemacht, wirklich.
Ja, aber schöne Einführung in das Kranich-Thema, würde ich sagen.
Das Kranich-Thema bietet so viel mehr. Also von Kunst, Mythen, Literatur. Also der Kranich findet dort oft seine Position als Vogel des Glücks. Aber auch als Zeichen für Frieden und Heilung, so beispielsweise in Japan. Deswegen schenkt man auch gerne so einen kleinen Origami-Kranich als Zeichen für Frieden. Außerdem gilt er als Symbol für Treue, für Würde, für Langlebigkeit. Also wirklich ganz, ganz viele positive Eigenschaften. In Japan sagt man ihm sogar ein Lebensalter von bis zu 1000 Jahren zu. Das stimmt so nicht, können wir an der Stelle auflösen. In Bhutan, das finde ich auch sehr interessant, tragen sie die Seelen der Verstorbenen gen Himmel.
So der Glaube.
So der Glaube. So, soweit Symbolik. Kommen wir jetzt zu dem Kranich als Symboltier des Vogelzugs. Wir haben jetzt Anfang Oktober. Was macht der Kranich Anfang Oktober, Martin?
Ja, also Anfang...
Ja.
Räuspert er sich erstmal.
Denkt, das war bisher ein hartes Jahr. Los geht's.
Ja, der Oktober ist natürlich so die Hauptzugzeit des Kranichs. Und vorher, also so ab Ende September, Anfang Oktober, eigentlich schon so ab Ende August an vielen Orten, sammeln sie sich erst einmal. Also der Kranich ist ja auch ein Brutvogel in Deutschland, natürlich nur in der nordostdeutschen Bundesrepublik. Aber diese Tiere mit ihren Familien, mit ihren diesjährigen Jungtieren, aber auch schon zum Teil Tiere, die aus Nord- und Osteuropa kommen, die sammeln sich dann oft an Feldern, bevor dann jetzt im Oktober so der Hauptzug beginnt und die Tiere dann also quer über Deutschland und Frankreich weiterziehen.
Also damit ihr da mal eine Größenordnung bekommt, Martin hat ja schon gesagt, die brüten auch in Deutschland, vor allem im Nordosten, auch ein paar an anderen Stellen, aber die meisten da und vor allem aber in Nordosteuropa und bis Sibirien. Die meisten der Kraniche, die wir also jetzt dann auf Feldern sammeln sehen von diesen Tausenden, sind also keine Allmanns. Mal zum Vergleich, ca. 10.000 brüten in Deutschland und ungefähr 400.000 Kraniche überziehen Deutschland.
Und wenn man einmal so auf die Europakarte guckt oder auf die Weltkarte, dann sieht man, wenn man sich so die Zugwege der Kraniche anschaut, die zum Beispiel aus Skandinavien kommen oder auch aus anderen Teilen Osteuropas, dass die am Anfang erstmal sehr breit aus allen Gebieten zusammenfinden und über Mitteldeutschland bilden sich dann so Korridore heraus, wo dann ja, die Kraniche über ganz distinkte Strecken des Landes fliegen. Und Man kann dann eigentlich sagen, der Kranich ist ein Schmalfrontzieher. Es gibt ja diese zwei verschiedenen Varianten des Vogelzugs, also Schmalfront oder Breitfront. Man vermutet aber, dass der Kranich ursprünglich auch einmal ein Breitfrontzieher war und jetzt aber zu einem Schmalfrontzieher geworden ist, weil eben die Verfügbarkeit von Rastplätzen für ihn besonders wichtig ist. Und die gibt es nicht mehr so häufig, wie das früher der Fall war. Und deswegen vermutet man, ist er jetzt über Deutschland zum Beispiel und Frankreich zum Schmalfrontzieher geworden.
Kurz eine Erklärung zu diesen bisschen auch selbsterklärenden Begriffen. Bei Schmalfrontzieren reden wir von Vogelarten, die oft enge Schneisen, ganz schmale Linien. Wenn ich jetzt von oben auf eine Weltkarte gucke und jeder Vogel wäre eine Linie, dann sind die Linien ziemlich gebündelt. Und bei Breitfrontzieren wäre das sozusagen, wären überall auf der Karte, als hättet ihr die einmal schraffiert. Kleine Vogellinien, beispielsweise Singvögel, die in der Nacht dann von ihrem Brutort, es gibt auch Stellen, die sie ungern überfliegen, aber generell kann man sagen, dass die eher ihren Vektor, ihre Richtung ziehen und weniger dieses Gebündelte an so speziellen Schneisen vorbeifliegen. Das vielleicht als Begriffsklärung dazu.
Und neben den Gänsen ist der Kranich nicht zuletzt auch ein Symbol für den Vogelzug, weil er tagsüber zieht, also weil man ihn sehen und vor allem auch hören kann und weil er auch in Formation fliegt, also ähnlich wie Gänse auch in dieser V-Formation, die nachweislich für die einzelnen Tiere, die also nicht gerade an der Spitze fliegen, eben einen Energiegewinn eigentlich darstellt, also oder einen geringeren Energieeinsatz, um eben fliegen zu können. Denn der Kranich fliegt die meiste Zeit als aktiver Schlagflugvogel, also nee, so sagt man es nicht, aber er fliegt halt aktiv, er schlägt mit den Flügeln.
Und das ist in der V-Formation nicht nur ein Windschattenvorteil, sondern auch so eine Art, ja, ich glaube, das nennt sich Sinuswellenaufschwung oder sowas. Also man nimmt quasi die aufströmende Luft dann vom Flügelschlag. Vielleicht, wenn es hier PhysikerInnen und Physiker zuhören, bitte schreibt mir eine E-Mail. Sowas wie, ich bin auf dem Trampolin und springe und in dem Moment, wo jemand anders hochspringt, kriege ich nochmal so einen extra Push. So stelle ich mir das vor.
Ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Aber sie nutzen auch Thermik, muss man dazu sagen. Und das habt ihr vielleicht schon mal beobachtet. Wenn sich die Formationen plötzlich auflösen und die Kraniche dann kreisen, das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass sie dort eine thermische Säule gefunden haben, also eine Aufluftsäule, wo die Luft nach oben steigt. Und dann kreisen sie also gemeinsam hoch, bis sie an Höhe gewinnen, um dann von dort aus wieder in den leichteren oder in den verbesserten Flug überzugehen.
Könnt euch das vorstellen, ihr geht rodeln oder Skifahren und fahrt sozusagen mit einem Lift hoch und könnt dann lange, weite Strecken bisschen bergab fliegen. So sparen sie viel, viel Energie, was bei so einem großen Vogel fliegen ist extrem anstrengend. Gerade als großer Vogel, gut, die haben auch natürlich lange Flügel, aber das, wenn sie die ganze Zeit einfach nur schlagen würden und nicht solche Thermik nutzen würden, wäre das total ineffizient. Ist auch typisch für tagziehende Vögel, dass sie Thermik nutzen. Gerade größere Vögel wie Greifvögel oder auch Störche, Kraniche nutzen das. Während ja Singvögel, das hatten wir auch in den Folgen gelernt, ja bei Nachtziehen ist der Kranich überwiegend ein Tagzieher.
Interessant finde ich auch immer den Fakt oder die Tatsache, dass der Kranichzug im Herbst so viel auffälliger ist, als er das im Frühjahr ist. Also wir wissen, dass Kraniche dieselben Routen für den Heim- und für den Wegzug benutzen. Aber im Frühjahr passiert das Ganze sehr viel kompakter, sehr viel gebündelter. Und das hat vor allem auch damit zu tun, dass die Kraniche schnellstmöglich wieder in ihre Brutgebiete zurück wollen, damit sie also die besten Plätze abgreifen und die nicht schon vorher ein anderes Kranichpaar wegschnappt.
Das nichts mit lange Rasten und mal hier nochmal gut vollfressen mit Verwandten quatschen, so in Anführungsstrichen, sondern da geht es schnell an die entsprechenden Brutgebiete. Was ich im Herbst aber total cool finde, was man im Frühling dann auch nicht mehr so hört, weil die Tiere erwachsen sind, ist, man kann die Jungvögel raushören. Also wenn ihr das Trompeten hört und ihr habt relativ dicht über euch einen Schwarm ziehen oder vielleicht sogar kreisend, dann hört ihr dieses typische Trompeten. Und ihr könnt auch so ein Fiepsen manchmal hören. Dann habt ihr nämlich einen Jungvogel dabei. Den erkennt ihr sogar. Vielleicht habt ihr ein Fernglas dabei und erkennt, okay, das ist nicht dieser typische schwarz-weiß, bisschen rote Kopf, sondern wir haben noch einen bräunlichen oder grauen Kopf. Und ich finde es eben cool, dass man es am Sound auch hört. Und ich habe mal eine Aufnahme mitgebracht, wo man beides hört. Achtet mal drauf, ob ihr den Jungvogel da rauskriegt.
Oh, knuffig. Man könnte es leicht überhören.
Ja, total. Aber wenn man drauf achtet und dann guckt man da rein und dann sieht man tatsächlich auch einen Jungvogel, dann ist das ziemlich cool.
Ja, und es gibt über Europa oder ja, eigentlich so weltweit gibt es verschiedene Zugrouten. Das wollte ich noch mal ein bisschen hervorheben. Die Vögel, die wir bei uns sehen, das sind also vornehmlich die, die über den westeuropäischen Zugweg über Deutschland ziehen. Und das sind vor allem Vögel, die in Skandinavien brüten, in Mitteleuropa, also bei uns in Deutschland auch, und im Baltikum, also den Ostsee-Anrainerländern. Und die überwintern zum Beispiel in Spanien und in Frankreich.
Den baltisch-ungarischen Zugweg, so heißt es, sind vor allem Vögel, die in Finnland oder in Estland brüten, hat man rausgefunden, und die sich dann im östlichen Ungarn gern mal niederlassen und bei günstiger Witterung auch mal dort überwintern.
Das Interessante ist, die fliegen übrigens über Italien nach Nordafrika zum Beispiel.
Die biegen dann quasi einmal nach Osten ab und dann fliegen sie
nach Westen.
Das klingt umständlich.
Also sie kommen von Norden und fliegen dann südlich der Alpen Richtung Italien, beziehungsweise dann über Italien direkt nach Nordafrika.
Und dann übers Mittelmeer.
Genau.
Okay.
Und dann gibt es noch die osteuropäische Zugroute. Das sind vor allem Vögel, die in Finnland und in Ostestland und vor allem in Westrussland brüten. Und die ziehen dann über das Schwarze Meer und die Türkei nach Ostafrika.
Wir können ja auch mal im speziellen Deutschland betrachten. Und ihr Zuhörenden, ihr seid ja vielleicht nicht alle irgendwie in Berlin, sondern auch verteilt in Deutschland. Können wir da sagen, welcher Kranich wo gebrütet hat?
Kann man tatsächlich. Also es ist ja so, dass über Nord- und Ostdeutschland ist es noch ziemlich breit gefächert. Aber je weiter wir nach Westen kommen, desto enger werden diese Flugkorridore, die Kraniche nehmen. Und da können wir tatsächlich zwei Flugkorridore herausstellen. Zum einen die NRW-Route, also die Nordrhein-Westfalen-Route. Das sind vor allem Tiere, die aus Schweden kommen und aus Norwegen. Und die fliegen dann über Südschweden, die Ostsee, an die Boddenküste zum Beispiel, also in Mecklenburg-Vorpommern, zwischen der Halbinsel Daas-Zingst und Rügen. Dort haben wir eine große, tolle Boddenlandschaft und die Kraniche lieben das, flaches Wasser, wo sie dann nachts drin stehen können und möglichst geschützt sind vor Bodenräubern. Dort sammeln sie sich dann und fliegen dann also über die NRW-Route nach
Spanien und Frankreich beispielsweise.
Genau.
Das sind auch die dann in der Diepholzer Moorniederung zu Zehntausenden zu beobachten sind, richtig?
Genau, die. Und dort sammeln sie sich dann und fliegen dann nonstop von dort nach Luxemburg und nach Frankreich rüber. Und da sieht man sie dann bei besonders guten Wetterbedingungen, bei sogenannten Massenzugtagen dann besonders gut am Himmel.
Die Hessen-Route gibt es auch. Das sind Vögel, die wahrscheinlich aus dem Baltikum oder Finnland kommen und auch aus Polen und dann über Nordwestbrandenburg und die Müritzregion Richtung Hessen fliegen. Und von Nordhessen dann geht es auch Richtung Luxemburg, Nordostfrankreich, auch gerne über Rheinland-Pfalz und das Saarland. Also da könnt ihr eure baltischen und finnischen Kraniche sehen.
Spannend ist übrigens, vor vielleicht ein paar Jahrzehnten, da haben die Süddeutschen eigentlich noch nichts vom Kranichzug gehabt, aber seit einiger Zeit bildet sich so eine neue Zugroute heraus, nämlich die aus der, ich glaube, der baltisch-ungarischen Zugroute. Also die Tiere, die eigentlich südlich der Alpen nach Westen Richtung Italien und Nordafrika fliegen, da gibt es jetzt immer wieder Tiere, die nördlich der Alpen übers Alpenvorland fliegen und dann westlich der Alpen wieder zu ihren Artgenossen zusammenfinden oder sogar zur westeuropäischen Zugroute anschließen.
Also es waren jetzt viele Himmelsrichtungen, viele Länder und Bundesländer. Aber es ist schon interessant, wie man sagen kann, dass manche Populationen durch Forschung hat man das herausgefunden, dann eben diese Zugrouten wählen und andere die. Das passt natürlich nicht immer, das sind hier nur Tendenzen, die wir geben. Aber eben, man kann es doch ein bisschen pauschalisieren. Und das liegt bei den Kranichen auch daran, dass sie nicht wie bei Singvögeln eine in Anführungsstrichen genetisch programmierte Route, das sage ich jetzt mal so stark vereinfacht haben, sondern sie lernen auch ihre Zugroute. Also sie kriegen das von Elternvögeln beigebracht beispielsweise, das passt sich auch sozial an und da kommt es dazu, dass sich solche Routen eben rausbilden und sich vielleicht neue etablieren. Ganz interessant finde ich das, weil dadurch sind diese Kraniche sehr viel flexibler, zum Beispiel auf Klimaveränderungen. Das ist dann nicht so wie bei vielen Singvögeln, wo man dann sagen kann, okay, die ziehen meistens noch oder es ist ganz langsam, dass es mal was verkürzt. Sie sind vielleicht ziehen eher weg, sondern bei den Kranichen kann man wirklich sehen, die verkürzen ihre Zugroute. Die fliegen jetzt nicht mehr bis Nordafrika, sondern bleiben vielleicht in Frankreich oder auch sogar in Deutschland.
Und das hat natürlich einen Vorteil für sie, wenn sie gar nicht erst weg müssen, weil die Bedingungen einfach noch gut genug sind, dann sind sie entsprechend auch früher wieder in den Brutgebieten und können also auch gute Reviere besetzen.
Also das ist natürlich auch genetisch irgendwie hormonell gesteuert, dass die Vögel so eine Art Zugunruhe, dass sie eben wegziehen möchten. Aber eben anders als bei vielen Singvögeln spielt da soziales Lernen eine große Rolle und ist weniger genetisch fixiert.
Ja, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich würde gerne mal Kraniche sehen, ich habe noch nie welche so live beobachtet.
Oder zumindest nicht in solchen Mengen, weil auch wenn man schon ein paar Kraniche gesehen hat, wenn man mal zu so einem richtigen Rastgebiet kommt, wo Zehntausende sind, das ist wirklich ein tolles Naturspektakel.
Also da braucht man, glaube ich, auch fast, je nachdem wie dicht man dran ist, fast schon Hörschutz, weil das wirklich laut sein kann. Wir wollen euch mal ein paar Tipps geben, wo ihr vielleicht im Oktober die besten Kranichbeobachtung machen könnt.
Dann könnt ihr, egal wer neben euch steht, dann sagt ihr, ja, die sind so laut, weil die ja so eine gewundene Luftröhre haben. Das ist ein totaler Resonanzkörper, bis 1,30 lang, sagt ihr dann. Ich habe ja gerade schon die Diepholzer Moorniederung empfohlen, die ist in Niedersachsen. Da kommen Zehntausende. Ich kenne auch noch Rügen oder das Peenetal, so Richtung Nordosten als gute Gebiete.
Genau, die schon erwähnte Boddenlandschaft ist also toll. Also da hat man, kann man aus einer Vielzahl an Regionen und Landschaften auswählen und hat mindestens, ja weiß nicht, 70.000 Tiere, die sich dort in einer Saison sammeln können, gleichzeitig.
Drömling ist mir ein Begriff aus Sachsen-Anhalt oder die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, wo ich auch herkomme. Da gibt es auch viele Kraniche. Ja, und auch der NABU hat da eine gewisse infrastrukturelle Einrichtung, wo ihr sehr schön Kraniche beobachten könnt. Das erfahrt ihr im NABU-Gezwitscher. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal auf den Laufenden halten, was die Kraniche so machen. Und zwar gibt es einen Kranichticker beim NABU. Unter www.nabu.de/Kranichzug erfahrt ihr, wie steht's gerade, wo sind die Tausenden, wo sollte ich hinfahren.
Also über den Kranich kann man noch so viel mehr erzählen. Es ist wirklich ein ganz toller Vogel. Der macht den Vogelzug wie kaum ein anderer wirklich greifbar und deswegen ist er auch, glaube ich, so beliebt einfach.
Gleichzeitig ist er auch eine Symbolfigur für eine erfolgreiche Naturschutzhistorie, genau wie der Weißstorch auch. Also so 19., frühes 20. Jahrhundert war der Kranich extrem bedroht. Sein Lebensraum, der immer irgendwie was mit Wasser zu tun hat, total entwässert, extrem zurückgegangen, also Moore entwässert. Und Mitte des 20. Jahrhunderts gab es nur noch wenige Paare und zum Glück, dank vieler Schutzbemühungen, da kommen wir auch gleich noch zu, hat sich der Bestand wieder erholt.
Und wenn ihr dem Kranich helfen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch. Wenn ihr nämlich Kraniche beobachtet und ihr seht Tiere, die haben bunte Farbringe an den Beinen, dann könnt ihr die immer melden. Es gibt dann eine ganz tolle Seite von, ich glaube, vom Kranichschutz Deutschland. ICORA heißt er, also ICORA. Dort könnt ihr dann die Ringcode-Nummer eingeben, also den Farbcode, und könnt dann unter Umständen sehen, wo dieser Vogel bereits gesehen wurde und wo er in Zukunft gesehen wird, hoffentlich. Ich habe das auch gemacht 2022 mit einem Kranich, den ich in Brandenburg gesehen habe. Der wurde 2019 beringt und wurde zuletzt jetzt im Januar 2025 in Spanien gesehen.
Sehr cool. Und wie ihr dem Kranich noch weiterhelfen könnt und auch seinen verwandten Arten, das erfahrt ihr jetzt im NABU-Gezwitscher.
NABU-Gezwitscher.
Trotz eben berichteter Erfolgsgeschichte ist der Kranich immer noch an vielen Orten stark bedroht. Das betrifft auch andere Kranicharten. Ich habe es vorhin gesagt, 11 von den 15 Kranicharten sind in irgendeine Gefährdungskategorie eingestuft und teilweise auch vom Aussterben bedroht. Alles, egal welche Kranichart, hat viel mit auch Lebensraum zu tun, mit Entwässerung, mit Intensivierung der Landwirtschaft, weil alle Kranicharten brauchen irgendwie Gewässer als Schlaf- oder Brutplatz.
Und Teil der Infrastruktur, die Fabian schon erwähnt hat zu Beginn, sind die Kranichwelten. Das ist ein NABU-Zentrum, was immer eine Reise wert ist, vor allem jetzt zur Zugzeit.
Am 6.9. hat er dieses Jahr das NABU-Erlebniszentrum Kranichwelten eröffnet in Günz in Mecklenburg-Vorpommern. 500 Quadratmeter Ausstellung gibt es zum Vogel des Glücks mit vielen interaktiven Bereichen wie VR, also Virtual Reality Animation mit Quiz, mit Basteltischen. Also für Kinder auch sehr gut geeignet. Es hat eine begehbare Insekten- und Moorwelt draußen. Es gibt Kraniche zu gucken vom Kranorama. Das ist die Beobachtungsplattform. Und zwar jede Menge und wirklich schön. Schaut doch da mal vorbei auf der Webseite kraniche.de, ganz einfach. Und schaut da mal, was euch da erwartet. Es ist wirklich, also ich kann es nur empfehlen, es ist eine Reise wert, gerade jetzt zu der Jahreszeit.
Und kraniche.de hat auch sehr, sehr, sehr viele Informationen zu den Kranichen weltweit und zum Kranichzug selbst.
Aber nicht nur der Kranich zieht, sondern ganz, ganz viele Zugvögel fliegen im Oktober. Und da gibt es das Birdwatch-Wochenende, also das kommende Wochenende. Da wird überall auf der Welt, vor allem in Europa, geguckt nach Zugvögeln. Und da hat der NABU auch viele Veranstaltungen, vielleicht auch in eurer Nähe. Also schaut mal da vorbei unter nabu.de/birdwatch oder für direkte Termine bei nabu.de/Termine und macht mit bei einer Zugvogelwanderung.
Ja, abschließend wird diese Episode unser heutiger Vogel des Tages, den Fabian jetzt mit einem Fingertipp mal kurz einspielen wird.
Ich dachte gerade, du sagst den.
schreit mir hier gerade ein bisschen ins Ohr.
Da haben wir uns auch einen Vogel ausgesucht, der ein Zugvogel ist, der zum Birdwatch-Wochenende gut passt, der da gut zu sehen ist, wenn ihr an der Küste seid. Besonders, wenn ihr an der Küste seid. Da kommt er nämlich vor. Es ist Teil einer sehr süßen Artengruppe, die Ornis, also Ornithologinnen und Ornithologen, sehr gerne haben, nämlich die knuffigen Limikolen, die Wartvögel.
Es ist bei uns kein klassischer Brutvogel. Ich glaube, in einigen Paaren kommt er hier vor. Aber er ist vor allem eben bekannt aus den Herbstzeiten. Also wenn er auf dem Zug im Wattenmeer vor allem Rast macht bei uns. Oktober ist eine gute Zeit dafür. Wir haben bis zu 400.000 Durchzügler dieser Art pro Jahr, pro Saison. Und das macht das Ganze doch relativ einfach, die Art auch am Wattenmeer in der Nordsee zu sehen.
Schwieriger ist dann die direkte Bestimmung neben anderen Wartvögeln, aber wenn ihr so einen riesen Schwarm habt und dazu eben diesen Ruf, dann ist es ziemlich sicher dieser kleine Vogel, der wahrscheinlich auch, wenn ihr ihn seht, schon hunderte kleine Wattschnecken gefressen hat. Pro Tag frisst er nämlich wirklich hunderte Schnecken und Muscheln, also das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Und sein Name ist ein bisschen irreführend, der hat was mit Bergen zu tun, aber er lebt nicht in den Alpen.
Ja, genau. Also der erste Teil des Namens ist hiermit schon mal raus. Also es sind die Alpen, aber eben nicht die europäischen, also nicht die mitteleuropäischen, sondern es sind, ich glaube, ein Gebirgszug in Norwegen.
Ja, die irgendwo in Skandinavien, woher er auch den Namen hat. Liebevoll wird er von Vogelguckenden als Alpi nur bezeichnet. Also ich sage immer, ja, hast du da die, das sind zwei Alpis.
Ist auch leichter als Alpenstrandläufer zu sagen.
So ist die Art der Alpenstrandläufer. Und ich würde sagen, den hören wir uns doch nochmal an, den kleinen Mats. Und damit empfehlen wir nochmal, schaut vorbei beim Instagram-Kanal vom NABU-Bundesverband. Guckt euch den Bird of the Day und weitere News zu dieser Folge an.
Abonniert unseren Podcast, sagt es weiter, empfehlt uns weiter, lasst eine Bewertung da und aktiviert natürlich das Glöckchen, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Ich hoffe, mit Martin, mir und dem Kranich habt ihr eine gute Zeit verbracht, wo auch immer ihr gerade seid, wo auch immer ihr den Podcast hört. Habt einen wundervollen Tag. Schreibt uns bei Fragen oder Anregungen gerne unter vogelpodcast@nabu.de. Bewertet uns, das freut uns riesig. Und macht euch einen wundervollen Tag.
Viel Spaß beim Vogelzug. Ciao.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.